Wir wollen nun fortfahren mit unserer Predigtserie über den Römerbrief. Nach dem allgemeinen einleitenden Teil, den wir die letzten Male gehört haben, beginnt der Römerbrief jetzt mit dem belehrenden Teil, mit der Darstellung des Evangeliums. Und ich lese uns Römer 1, die Verse 18 bis 23. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Bis hierhin der Text. Herr, wir bitten dich, dass du uns nun die Herzen öffnest für dein Wort der Wahrheit. Rede zu uns, zeig uns deine Gerechtigkeit und deine große Liebe. In Jesus Christus. Amen. Amen. Was glauben wir als Christen eigentlich? Was sind zentrale Aussagen unseres Glaubens? Wie würdet ihr das in wenigen Sätzen zusammenfassen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Im Römerbrief haben wir so eine systematische Darstellung des Evangeliums. Der Römerbrief hat ja eine besondere Stellung im Neuen Testament. Er ist ein Lehrbrief mit einem ganz systematischen Aufbau und der stellt das Evangelium in einer logischen Reihenfolge dar, ganz systematisch. Und nachdem wir nun die Einleitung gehört haben, die letzten Male, führt nun Paulus das Evangelium aus ab dem Vers 18. Womit würdet ihr die Verkündigung des Evangeliums beginnen? Womit beginnt Paulus hier? Er beginnt nicht mit der Gnade, er beginnt mit dem Zorn Gottes. Ja, warum beginnt er nicht mit der Liebe Gottes? Doch ein wenig befremdlich, oder? Wir haben doch eine frohe Botschaft. Und sollte die nicht mit der Liebe beginnen? Ihr kennt sicherlich die vier geistlichen Gesetze und die beginnen genauso. Gott liebt dich und hat einen Plan für dich. Das ist zweifellos richtig. Kann man nichts gegen sagen. Aber das ist nicht die Reihenfolge der Bibel hier. Das Evangelium der Bibel beginnt mit dem Zorn Gottes. Warum? Kernpunkt des Evangeliums ist ja die Errettung des Sünders durch den Glauben. Ja, warum ist überhaupt Errettung notwendig? Gott liebt doch die Menschen. Wofür muss er uns erretten? Das Evangelium beginnt mit dem Zorn Gottes. Aber worüber? Gott ist zornig über die Gottlosigkeit und die Ungerechtigkeit der Menschen. Es ist also zuerst die Erkenntnis nötig, dass der Mensch ein Sünder und verloren ist, bevor er errettet werden kann, oder? Wenn er das erkennt, dann hat er dieses Bedürfnis nach Errettung. Aber vorher wahrscheinlich nicht. Und ohne dass ein Mensch wirklich im Herzen überführt ist von seiner Verlorenheit, wird er sich nie nach der Errettung ausstrecken. Und dann wird er sich auch nie ernsthaft bekehren können. Darum ist das so wichtig. Natürlich will das der ungläubige Mensch gern hören. dass Gott ihn liebt und ihn segnen will. Ja, das hört er gerne. Aber das ist nicht die volle Wahrheit. Eigentlich müssten wir auch zuerst über Gottes Gerechtigkeit reden und über seine Rechtsnormen, was er eigentlich von uns erwartet. Und dann kann daraus Sündenerkenntnis folgen. Eine Erkenntnis der Verlorenheit und ein Bedürfnis nach Erlösung. Ja, ist das nicht eine unattraktive Botschaft? Ist doch alles ein bisschen negativ. Sollen wir nicht lieber eine positive Botschaft predigen? Dass die Leute gerne hören. Aber was ist positiv und negativ? Das sind menschliche Kategorien, die sind ganz subjektiv. Ja? Die kann jeder füllen, wie er mag, was für ihn positiv und was für ihn negativ ist. Aber die Bibel ist nicht positiv und sie ist auch nicht negativ. Sie ist einfach nur wahr. Sie ist wahr. Sie sagt die volle Wahrheit, ob das uns jetzt gefällt oder nicht. Und deshalb beginnt das Evangelium hier mit dem Zorn Gottes. Was ist Zorn? Der Duden definiert das so. Zorn ist ein heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen zuwiderläuft. Ich sage es nochmal. Zorn ist heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen zuwiderläuft. Genauso ist es. Und der Zorn Gottes, das ist also seine Reaktion, als die Reaktion des heiligen, reinen und gerechten Gottes auf jede Sünde und Ungerechtigkeit und Bosheit. Alles, was seinem Willen zuwiderläuft. Darauf reagiert Gott mit Zorn. Das ist ihm nicht egal. Zorn hat in unserer Gesellschaft ein negatives Image. Gilt als böse und gesellschaftlich geächtet. Ihr kennt wahrscheinlich die abfällige Bezeichnung Wutbürger, die das zum Ausdruck bringt. Aber vielleicht erinnerst du dich mal, wo du selber mal zornig warst. Was war der Grund? Du hast reagiert auf etwas, was dich wahnsinnig geärgert hat. Irgendeine Ungerechtigkeit. Ja, eine Bosheit oder eine Zumutung. Irgendwas, was dir gegen den Strich ging, was du als schlecht empfunden hast. Und genauso reagiert Gott auf die Sünde. Und das Böse. Und dass wir diese Empfindung haben können, das zeigt doch, dass wir noch etwas von Gottes Ebenbildlichkeit in uns haben, weil wir auch so reagieren. Und die nächste Frage ist, wie hast du dann reagiert im Zorn? Was hast du dann gesagt oder getan? Die Bibel sagt, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also was heißt das? Nicht der Zorn an sich ist böse. Der ist gut. Zorn ist gut. Weil Gott auch zürnt. Aber es können böse, sündige Reaktionen daraus folgen. Ja, Geschrei und Wut, Beschimpfungen, andere verletzen, was weiß ich. Das ist dann nicht mehr gut. Also Zorn an sich ist nicht böse. Und Gottes Zorn, der ist heilig, der ist ohne Sünde. Er reagiert nicht in Sünde. Er schlägt nicht einfach drein. Gottes Zorn ist gerecht. Er ist absolut gerechtfertigt. Weil er die Sünde so unvorstellbar hasst. Weil sie ihm so gegen den Strich geht. Also Gott wird richtig sauer über die Sünde. Und das ist noch untertrieben. Der unerlöste Mensch ist von Natur aus unter dem Zorn Gottes. Und da sagt der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was hindert die Menschen also heute, dem Evangelium zu glauben? Was ist ihr Problem? Es gibt keine Sünde mehr. Alles ist erlaubt und normal. Ehebruch, Mord, Gewalt, Betrügereien, sexuelle Perversionen. Alles normal. Es wird uns von Film und Fernsehen immer vor Augen gestellt. Darum geht es doch die ganze Zeit. Es gibt keine Sünde mehr. Und wie war das vor 500 Jahren, zu Luthers Zeiten? Da gab es eine strenge Moral, wenigstens nach außen hin. Die Menschen waren sich ihrer Sünde durchaus bewusst. Und sie lebten in ständiger Angst vor dem Zorn Gottes und vor der ewigen Verdammnis. Und sie suchten einen gnädigen Gott, wie auch Luther selbst, was ihn schließlich zur Bekehrung geführt hat. Was war ihnen damals im Weg, errettet zu werden? Es war die Werksgerechtigkeit der katholischen Kirche. Und die hat die Menschen an sich und ihre Sakramente gebunden und sie so vom biblischen Heilsweg abgehalten, nämlich dem Glauben an Jesus und das Evangelium. Heute ist das Hindernis für die Menschen die fehlende Moral und auch die postmoderne Denkweise, dass man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Das ist alles total beliebig. Du siehst es so, ich sehe das so. Hauptsache, jeder ist sich seiner Meinung gewiss. Ja, so diskutiert man doch heute, wenn es um weltanschauliche Themen geht. Und das ist die Ungerechtigkeit heute. Sünde ist normal und alles ist erlaubt. Und so wird die Wahrheit Gottes durch die Ungerechtigkeit aufgehalten. Genau wie es hier steht. Und deshalb frage ich mich, wie können wir oder wie kann Gott die Menschen heute noch erschüttern? Wie können wir sie von ihrer Sünde und ihrer Verlorenheit überzeugen? Doch alles erlaubt ist. Mit der Predigt allein wird das immer schwieriger, ist so mein Eindruck. Aber Gott kann es trotzdem. Und Psalm 14, was wir gehört haben vorhin, gibt uns einen Hinweis. Die Menschen müssen mal wieder richtig erschrecken. Sie müssen mal wieder richtig erschrecken über ihre Sünde. Wenn nämlich mal Gott seine gnädige, bewahrende Hand mal von ihnen abzieht. Und genau das lehrt die Bibel. Dass einmal in der letzten Zeit gewaltige Erschütterungen kommen werden. Gott muss die Menschen mal wieder konfrontieren. Er muss sie wieder konfrontieren mit der Realität ihrer Sünde und dem ganzen Bösen, das sie tun. Und auch mit seinem heiligen Zorn. Und das lesen wir im Buch der Offenbarung, in Kapitel 6, in den Siegelgerichten. Da heißt es, dass der Frieden von der Erde weggenommen wird und die Menschen schlachten sich gegenseitig. So heißt es da wörtlich. Bitte, haben wir heute. Islamischer Staat, wortwörtlich. Dann ist da von Wirtschaftskrisen die Rede, von Hunger und Armut haben wir auch. Bankenkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise. Und dann kommt noch zunehmende religiöse Verfolgung. Und schließlich ist da noch vom Massentod die Rede. Massenhaften Sterben durch diese genannten Ursachen. Was ein Viertel der Menschheit betreffen soll. Ein Viertel. Das wäre nach heutiger Rechnung 1,7 Milliarden Menschen. 1,7 Milliarden Menschen. Können wir uns gar nicht vorstellen. Also diese Dinge geschehen schon heute. Also ich muss das nicht mehr glauben. Das sehe ich bereits. Nur dieses Ausmaß, was da beschrieben ist, das ist noch nicht erreicht. Und wenn die Bibel recht hat, dann sind das erst die Anfänge. Und das sind auch noch nicht die Zorngerichte Gottes aus dem Himmel, die er auf die Menschen herabregnen lässt. Sondern das ist zum Großteil das Chaos, was die Menschen selber veranstalten in ihrer Sünde. Was sie selber auf der Erde anrichten. Und aus diesem Chaos wird dann schließlich der letzte Weltherrscher, der Antichrist, als der vermeintliche Retter hervorgehen. Und die Menschen werden schreien vor Angst vor dem kommenden Zorn Gottes. Und die Bibel verrät uns auch, was sie schreien. Offenbarung 6, Vers 16. Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Die wissen genau, was auf sie zukommt. Und dann beginnt die große Drangsal. Diese letzte Gerichtsphase vor dem Kommen des Herrn. Und heute fragen die Menschen, wie kann ein liebender Gott all das Böse zulassen in der Welt? Also ist Gott verantwortlich für das Böse? Die Menschen sind das Problem. Und ein gerechter Gott müsste im Grunde alle Menschen vernichten, um das Böse zu beseitigen, oder? Und deshalb frage ich mich, warum tun sie denn nicht Buße? Ach, wenn doch die Menschen heute im Wohlstand sich Gott zuwenden würden. Wir haben noch Gnadenzeit. Sie sollten doch lieber fragen, ja, warum gibt es denn bei uns keinen Krieg, keinen Bürgerkrieg, keine Vertreibung? Warum gibt es kein Schlachten und Morden bei uns? Warum haben wir noch Wohlstand? Warum haben wir keinen Hunger, keine Armut? Lieber Gott, warum lässt du das zu? Warum lässt du das zu, dass es uns so gut geht? Vielleicht sollte man das mal fragen. Und dass man darüber ins Danken kommt und zur Umkehr. Wie es in Römer 2, Vers 4 heißt, Gottes Güte leite dich zur Umkehr. Gott will erst durch seine Güte zur Umkehr leiten, nicht durch das Gericht. Und so zeigt das Buch der Offenbarung, dass Gott in der letzten Zeit diese Zorngerichte zulassen muss. Er lässt sie zu, um seiner Liebe willen, um noch die Menschen aufzuwecken, damit sie nicht alle in die Hölle rennen. Seine Retterliebe dahinter, hinter seinem Zorn. Es gefällt mir ganz bestimmt nicht, dass ich hier über den Zorn Gottes reden muss. Ja, ich zittere auch, wenn ich die Offenbarung lese. Ich wünsche mir auch lieber, dass es allen Menschen gut geht. Aber ich muss auch Gottes Wort, seine Wahrheit ernst nehmen. Ich würde viel lieber über Gottes Liebe und Gnade reden, wie er sich uns Elenden zuwendet in seinem Sohn Jesus Christus. Und was wir in Jesus haben an einer Fülle von geistlichen Segnungen. Wenn die Menschen doch nur wüssten, was sie bei Jesus bekommen. Vergebung der Schuld. Befreiung von der Qual des Gewissens. Friede und Freude. Hoffnung für die Zukunft. Ewiges Leben. Alles umsonst. Aber es kostet den Stolz. Und er ist nichts wert. Müssten sie nicht alle kommen zu Jesus und sagen, ja, das will ich auch. Deshalb können wir nur sagen, komm heute mit deiner Sünde zu Jesus. Er vergibt dir und er rettet dich vor dem Zorn Gottes. Ein zweiter Gedanke in unserem Text. Der moderne Mensch fragt heute, warum soll ich überhaupt an Gott glauben? Gibt es ihn überhaupt? Woher kann ich das wissen, dass es ihn gibt? Es gibt viele Religionen, alle haben doch einen Weg zu Gott. Unser Text gibt eine klare Antwort darauf, Vers 19 und 20. Der ewige, unsichtbare Gott hat sich seinen Geschöpfen zu erkennen gegeben. Hat sich offenbart, ihn bekannt gemacht. Wir brauchen dafür keine philosophischen Spekulationen, ob es Gott gibt. Oder irgendwelche religiös-mystischen Erfahrungen und Erlebnisse. Es gibt keine Ausrede. Gott hat sich jedem Menschen bekannt gemacht. Jeder normal denkende Mensch kann verstehen, dass die Existenz der Schöpfung auf eine höhere Intelligenz, auf einen Schöpfer hinweist, der das gemacht hat. Also zumindest auf seine Existenz. Ja, geht mal nach Königswinter ins Sea Life Aquarium und schaut euch da mal diese ganze Unterwasserwelt an. Also das ist unglaublich. Das sind so herrliche Geschöpfe. Das ist ein einziger Lobpreis des Schöpfers, finde ich. Gott hat, um sich bekannt zu machen, zwei Bücher geschrieben. Eins für Leute, die lesen können, eins für Leute, die nicht lesen können. Ja? Die, die lesen können, haben die Bibel. Und die, die nicht lesen können, die haben die Schöpfung. Das Buch der Schöpfung. Und um dieses zweite Buch, das den lebendigen Gott bezeugt, geht es hier. Um seine Schöpfung. Ich meine, bei technischen Geräten ist es doch irgendwie selbstverständlich. Und technische Geräte sind viel weniger komplex als Lebewesen. Uhren, Autos, Handys, was weiß ich. Das entsteht doch nicht von selber. Sondern da war ein intelligenter Mensch am Werk, der das gemacht hat. Oder mehrere. Ein Konstrukteur. Und ebenso ist es in der Schöpfung. Nicht, dass Gott in der Schöpfung ist. Ja, also alles Geschaffene irgendwie göttlich, nein. Sondern die Schöpfung weist auf die Existenz und die Urheberschaft eines Schöpfers. Wie viel mehr müssten denn Wissenschaftler, die sich mit dieser Natur beschäftigen, zum Glauben an Gott kommen? Zumindest daran, dass er existiert. Das ist ein Mindestglaube, den kann Gott von jedem Menschen erwarten. Und in der Tat waren viele berühmte Wissenschaftler in den letzten zwei Jahrhunderten gottesfürchtig und glaubten an einen Schöpfergott. Da gibt es eine ganze Liste im Internet mit entsprechenden Zitaten. Will ich jetzt nicht näher ausführen. Was sagt die Bibel zum Atheismus? Wir haben es gehört in Psalm 14, Vers 1. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Einfach nur intellektuelle Dummheit, weiter nichts. Ja. Es gibt heute diesen sogenannten neuen Atheismus, also Leute mit wissenschaftlicher Bildung. Und der tritt heute zunehmend aggressiv auf, gerade gegen Christen. Und viele Atheisten kritisieren, dass Gläubige ihren Glauben nicht richtig erklären können. Und es stimmt oft. Stimmt oft. Und das ist wichtig, dass wir uns mit solchen Themen befassen, dass wir unseren Glauben gut erklären können. Dass wir uns auf diese Auseinandersetzung vorbereiten und Rechenschaft geben können über unseren Glauben. Ja, so wie Petrus das schreibt. Den Haupteinwand, den wir heute gegen die Existenz Gottes und die Bibel hören, ist die Wissenschaft. Die hat ja angeblich bewiesen, dass die Welt von selbst entstanden ist. Wir haben doch Fakten, statt dass wir irgendwas Unbewiesenes einfach glauben müssen. Damit wird man konfrontiert. Was sagen wir dazu? Nun, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist gewissermaßen ein Haus mit zwei Etagen. Unten im Erdgeschoss, da gibt es die Beobachtung, die man macht in der Natur. Oder irgendwelche Messungen oder Experimente und sowas. Das sind die Fakten und Tatsachen. Das ist objektiv. Und die zweite Etage, das sind dann die Interpretationen dieser Fakten. Dass man da irgendwas draus ableitet, Rückschlüsse auf Entwicklungen, auf irgendwelche Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten. So, und da geraten wir in den Bereich von Meinung. Wo ist jetzt also das Problem mit der Bibel? Nicht im ersten Bereich. Was die Fakten betrifft, gibt es keinen Widerspruch zur Bibel. Es stimmt alles überein, die Bibel beschreibt alles sehr zutreffend. Mein Lieblingsbeispiel ist der wiederkäuende Hase, weil der unter die Wiederkäuer gerechnet wird. Machen sich manche Theologen heute noch lustig drüber, weil sie es nicht besser wissen. Der Hase käut tatsächlich wieder, aber das hat man erst sehr spät entdeckt, so 1850 rum etwa. Der hat eine spezielle Art des Wiederkäuens. Der scheidet nämlich die Nahrung aus, die er aufgenommen hat, erstmal als weiche Kotpillen. Und die frisst er dann wieder. Und dann scheidet er harte Kotpillen aus. Ja, das ist eine Art des Wiederkäuens, eindeutig. Ja, ist tatsächlich so. Keko, gibt einen Namen dafür. Das heißt Kekotrophie, wenn es jemand nachgucken müsste. Kekotrophie. Also das Problem mit der Bibel, das sind nicht die Fakten, sondern die Interpretationen. Und da gibt es durchaus Widersprüche, ja. Das ist so. Und wenn man sich mit diesem Interpretationsbereich der Wissenschaft auseinandersetzt, dann bewegen wir uns im Bereich der Weltanschauung. Es geht also nicht Glaube kontra Wissenschaft, sondern Glaube an Gott kontra Atheismus. Das ist eigentlich die Auseinandersetzung. Denn der Atheismus liegt ja dieser Wissenschaftsinterpretation, dass alles von selber entstanden ist, zugrunde. Beides ist Weltanschauung. Glaube an Gott und Atheismus. Und wir müssen feststellen, dass auch atheistische Wissenschaftler gläubig sind. Denn diese Evolutionstheorie, das ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern das ist eigentlich ein Glaubenssystem. Das müsste eigentlich Evolutionslehre heißen. Denn eine wissenschaftliche Theorie, die kann man anhand von Fakten überprüfen und verifizieren. Die Evolution nicht, die die Fakten einfach durch irgendwelche Hypothesen und Annahmen ersetzt. Und die müssen viel mehr glauben als wir an unbewiesenen Behauptungen. Die haben größeren Glauben als wir. Und nun beweist Paulus, Vers 21, jeder weiß eigentlich um die Existenz Gottes. Gibt keine Ausreden, niemand hat eine. Nur welche Schlüsse ziehen jetzt die Menschen aus dieser Erkenntnis, die doch jedem zugänglich ist? Sie haben sich bewusst zum Unglauben entschieden. Und damit geht eine Verfinsterung ihres Denkens einher. Und die Folge ist, dass sie nicht etwa nichts glauben, sondern alles. Glauben alles. Sie verfallen in einen nichtigen Wahn. Ihr Denken ist verfinstert. So nennt die Bibel das. Sehr schmeichelhaft. Also die glauben nicht nur falsche Religionen aller Art. Man kann ihnen jede Lüge als Heilslehre auftischen. Und dabei kommen sie sich noch klug vor. Wir glauben nicht nur an Evolution und Urknall, sondern auch an rote und braune Ideologien und alle möglichen modernen Märchen zur Rettung der Erde, die man ihnen auftischt. Die Bibel nennt diese Art von Gläubigkeit einfach nur Dummheit. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Vers 22. Also die Menschen halten sich in ihrer Verblendung auch noch für klug. Die Folge ihrer Herzenshaltung ist diese intellektuelle Verfinsterung, dass sie die Wahrheit nicht mehr sehen können. Eine Verblendung. Wie kommt man da raus? Wie kommt man da raus? Kann nur Gott selber ein Licht anknipsen. Nur er selber kann in seiner Gnade mit seinem Heiligen Geist diese Finsternis erhellen. Und er tut's, Gott sei Dank. Gottes Geist. Der Geist Gottes wirkt durch sein Wort. Und durch sein Wort bewirkt er die Erkenntnis der Wahrheit. Lasst uns dieses Wort bezeugen, umso mehr. Nur das kann diese Finsternis erhellen. Nun begegnet uns ein weiterer Einwand. Ja, es gibt doch viele Religionen. Warum soll es nur eine Wahrheit geben, nur einen Weg zu Gott? Und was jetzt folgt, Vers 23. Das ist die vernichtende Religionskritik der Bibel. Was ist Religion? Sie haben nicht den unsichtbaren Gott als den Schöpfer anerkannt und ihm die Ehre gegeben. Stattdessen sind sie dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Also das heißt, sie haben sich entschieden, nicht diesen naheliegenden Schluss von der Schöpfung auf den Schöpfer zu ziehen. Stattdessen haben sie sich was anderem zugewandt. Man hat die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Geschöpf. Man vertauscht also Schöpfer und Geschöpf. Die Wissenschaft dagegen behauptet, zuerst gab es die Vielgötterei und daraus hat sich dann irgendwann der Monotheismus, also Glaube an einen Gott, entwickelt. Die Bibel zeigt, war genau umgekehrt. Die Urmenschheit wusste von einem Gott, haben sie von ihm abgewandt und dann haben sie an ganz viele Götter geglaubt. Also was ist Religion? Religion ist die geistliche Folge dieser Verblendung, dass man Gott nicht als Schöpfer anerkennt. Und so ist das Geschöpf an die Stelle des Schöpfers gerückt. Und das wird verehrt. Alle menschliche Religion verehrt Geschaffenes. Die Sonne zum Beispiel, Naturkräfte, Tiergötter oder auch das Bild des Menschen, die griechische Götterwelt zum Beispiel. Daneben gibt es noch den Pantheismus, hauptsächlich so in fernöstlichen Religionen, Hinduismus, dass alles Gott ist, jeder Gegenstand, jedes Lebewesen, alles ist göttlich, überall ist Gott drin. Also auch ich selber. Ich bin selber auch Gott. Ein Mensch vergottet sich selber. Die Bibel trennt klar zwischen Schöpfer und Schöpfung. Und bitte, das tun nicht nur irgendwelche primitiven Urwaldvölker, die das nicht besser wissen. Das machen auch die modernen Gebildeten, dass sie das Geschöpf verehren. Wie steht es oft in Lehrbüchern, in evolutionistischen Lehrbüchern, so eine gängige Aussage, das hat die Natur so und so eingerichtet. Aha, die Natur hat sich selber erschaffen. So betet man das Geschaffene an. Und jetzt ist das Resultat dieser Gottlosigkeit, die ganze praktizierte Sünde, das ganze Böse, was daraus folgt, die ganze moralische Verderbnis aller Art. Siehe die nächsten Verse im Römerbrief. Und darum geht es in der Welt heute so zu. Doch jetzt die gute Botschaft. Es gibt Rettung vor dem Zorn Gottes. Gottes Antwort auf unsere Gottlosigkeit, auf unsere Verlorenheit, unsere Verblendung, das ist Jesus. Er rettet uns aus diesem Zustand, diesem elenden, verlorenen Zustand unter dem Zorn Gottes. Er rettet uns allein in Jesus und durch Jesus. Römer 5, Vers 8 und 9. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Das ist Gottes Retterliebe. Der liebende Gott macht aus Sündern Gottes Kinder. Und Jesus nimmt den gerechten Zorn Gottes über unsere Sünde, unsere Rebellion auf sich ans Kreuz. Also so, wie Gott mit Jesus verfahren ist, müsste er mit jedem Sünder verfahren. Würde seine Gerechtigkeit gebieten. Und wer sich jetzt Jesus anvertraut, der ist durch sein Blut gerecht gemacht und errettet vor dem Zorn Gottes. Und er darf in Jesus das Angesicht eines versöhnten Gottes schauen. Das ist das Evangelium. Und deshalb wollen wir allen zurufen, die noch heute unter dem Zorn Gottes sind. Nicht den Zorn Gottes kleinreden, sondern ihnen sagen, lass dich retten durch Jesus. Komm zu ihm. und die gute Nachricht für alle, die ein Kind Gottes sind, die wiedergeboren sind, gerettet sind. Du hast für die Zukunft eine andere Erwartung als die, die unterm Zorn sind. Du erwartest nicht den Zorn Gottes und seine Zorngerichte, sondern du hast die Erwartung für die Zukunft, die Paulus bezeugt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1 und 5. Wir erwarten seinen Sohn aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und Kapitel 5. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Und der Herr Jesus, der Haupt des Haupt der Gemeinde, spricht zu der Gemeinde in Philadelphia in der Offenbarung der letzten, der treuen Gemeinde der letzten Zeit, Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Das kann nur bedeuten, nach meiner Überzeugung, dass Jesus seine Gemeinde, seine Erlösten bewahren wird vor diesem letzten Zorngericht, der großen Trübsal laut der Offenbarung, die über die Erde kommt. Das ist der kommende Zorn. Und er wird kommen, bin ich von überzeugt. Er wird seine Gemeinde vorher wegnehmen. Das ist die Entrückung. Entrückung bedeutet, Jesus wird seine Gemeinde einmal leiblich von der Erde hinweg in den Himmel nehmen. Er nimmt seine Leute weg von der Erde, bevor diese ganzen Zorngerichte beginnen. Das ist doch eine herrliche Hoffnung, eine herrliche Zuversicht, dass wir uns da nicht ängstigen brauchen. Aber um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich hinzufügen, dass das keine Hintertür ist zur Bewahrung vor aller Bedrängnis. Wir werden bewahrt vor der großen Drangsal, aber nicht vor jeder Drangsal. Ich weiß auch nicht, was bis dahin noch auf uns zukommt. Aber eins, das dürfen wir ganz sicher wissen. Es gibt keinen Grund, uns zu ängstigen. Wenn du in Jesus bist, bist du zu 100% sicher. Und egal, was die Zukunft noch bringt. Wir haben nicht den Zorn zu erwarten. Hast du noch Angst vor dem Zorn Gottes oder Angst vor der Zukunft? Dann komm heute zu Jesus, glaube seinem Wort. Er rette dich vor dem gegenwärtigen und dem kommenden Zorn Gottes, für Zeit und Ewigkeit. Amen.